ARD. Autobahn vor Vogelschutz. Die A1 in der Eifel darf ausgebaut werden.
Tödlicher Rindertransport, warum tausende Tiere auf einem Schiff sterben könnten.
Und gegen Gewalt und Druck im Kinderfußball. Wie ein Ruhrgebietsverein nach Lösungen sucht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Mittwoch, der 19. November. Schönen guten Tag, sagen Tanja und ich, Uli. Und ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Moin, moin. Nach vielen Jahren gibt es jetzt endlich eine Entscheidung. Die A1 in der Eifel darf ausgebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gestern eine Klage vom Bund für Umwelt- und Naturschutz nämlich abgelehnt. Und das ist eine Riesennummer für die Region und auch darüber hinaus, weil dieses Thema ein gutes Beispiel für die Probleme bei vielen Bauprojekten in Deutschland ist.
Geklagt hatte der BUND in Rheinland-Pfalz, weil ein Teil der geplanten Strecke durch ein Vogelschutzgebiet führt. Und die Naturschützer sagen, dass durch den Ausbau unter anderem der Lebensraum vom Schwarzstorch oder auch vom Grauspecht beeinträchtigt wird.
Das Bundesverwaltungsgericht hat gestern aber entschieden, das reicht nicht als Argument gegen den Ausbau, weil die A1 ein wichtiger Teil vom europäischen Verkehrsnetz ist. Und das Gericht sagt außerdem, dass die Autobahn zum Beispiel auch für die Verteidigung wichtig wäre, also im Kriegsfall zum Beispiel für die Militärtransporte oder so, Panzer und so. Stichwort russischer Angriffskrieg zum Beispiel. Und deshalb haben in diesem Fall jetzt die Vögel das Nachsehen.
Ja, für alle nochmal kurze Orientierung, die nicht aus der Ecke kommen. Es geht um die A1 in der Eifel. Da gibt es mehrere Lücken in der Autobahn und wir reden jetzt über eine davon. Die ist 10 Kilometer lang zwischen Kellberg in der Vulkaneifel und Adenau. Beides liegt in Rheinland-Pfalz. Da muss man im Moment noch runter von der Autobahn, weil die einfach endet. Deswegen muss man dann durch kleine Eifelorte weiterfahren, bevor man irgendwann später wieder auf die Autobahn drauffahren kann.
Ja, und ist ja klar jetzt, dass viele Menschen in betroffenen Dörfern sich jetzt freuen.
Wir sind heilfroh, dass es jetzt diese Entscheidung getroffen worden ist beim Bundesverwaltungsgericht. Und wir hoffen natürlich darauf, dass jetzt schnellstmöglich auch der Weiterbau vorankommt.
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass unser Bundesverkehrsminister, der Herr Schnieder, sein Wort hält. Er hat gesagt, der Weiterbau der A1 ist ein vorrangiges Straßenbauprojekt. Und dann hat er halt gesagt, dass es auch schnell zur Umsetzung kommen soll. Ja, und er hat auch gesagt, in 2 Jahren rollen die Bagger. Das werde ich nicht vergessen und darauf verlassen wir uns alle hier.
Eines der betroffenen Dörfer ist Dreisbrück. Da lebt unter anderem Familie Heinrichs direkt an der Hauptstraße. Und wenn wir jetzt Nicole Heinrichs hören, dann kann man schon merken, was hier eigentlich das Problem ist.
Hier, das ist unser Alltag. Eigentlich immer viel Verkehr, viel Lautstärke hier an der Straße.
Ja, das kannst du direkt hören, knallelaut.
Das ist ziemlich offensichtlich, ja.
Da wohnt man gerne. Und die Heinrichs sind nicht die Einzigen, die verzweifelt darauf gehofft haben, dass der Lückenschluss kommt. Familie Schwun hat vor mehr als 10 Jahren ein Haus im gleichen Ort gekauft. Und davor ist so ein kleiner Hof, auf dem ihr Sohn zum Beispiel oft mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und dieser Hof wird zumindest teilweise von so einer hüfthohen Mauer begrenzt. Aber da sind wohl schon 3-mal LKW reingefahren.
Also das ist richtig gefährlich, sagt auch Lukas Schwun.
LKW-Verkehr ist sehr extrem mit den Sattelzügen. Die rauschen ja einfach von oben runter, einfach durch, ohne mal nach links und rechts zu schauen. Und nicht nur tagsüber, das geht auch später Abend und nachts.
Ja, ich stelle mir auch vor, dass die Leute ja vielleicht auch in so ein Dorf in der Eifel ziehen, weil die vielleicht keinen Bock auf den Lärm von einer Großstadt oder so haben, oder? Die wollen Ruhe haben. Oder die wollen auch, dass ihr Kind da ohne Gefahren im Hof oder in der Nachbarschaft einfach mal mit dem Fahrrad rumflitzen kann.
Sollte also man meinen, dass das eigentlich da möglich ist, ja. Wie lange es jetzt dauern wird, bis sich für die Menschen in Dreisbrück was ändern wird, hängt aber davon ab, wie schnell der Ausbau der A1 wirklich angegangen werden kann. Da geht es um die Finanzierung und auch wann und wie die Bauarbeiten an sich anfangen können. Der Bundesverkehrsminister Schnieder hat aber schon gesagt, sobald der Haushalt vom Bundestag beschlossen ist, wird er die Baufreigabe für die A1 erteilen. Und wir haben ja eben gehört, er hat von 2 Jahren gesprochen, bis die Bagger rollen sollen.
Solche Konflikte wie bei der A1 gibt es ja immer wieder in Deutschland. Autobahn versus Naturschutz. Vor ein paar Tagen zum Beispiel ist in Schleswig-Holstein der Ausbau der A20 genehmigt worden. Da war echt 16 Jahre lang drum gestritten worden.
Der BUND wollte da auch den Ausbau verhindern, weil es in diesem Fall um den Lebensraum von Fledermäusen ging, der bedroht ist. Jetzt kann der Ausbau aber stattfinden und im Gegenzug muss das Land Schleswig-Holstein aber eine Stiftung für den Schutz von Fledermäusen gründen. Und da muss das Land 14 Millionen Euro Startkapital reinstecken.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundeswehr soll in Zukunft Drohnen über Deutschland abschießen dürfen, um zum Beispiel Spionage oder Angriffe zu verhindern. Die Bundesregierung will dazu heute eine Reform des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg bringen. Bisher sind Polizei oder Bundespolizei zuständig, wenn etwa Drohnen an Flughäfen auftauchen. Sie sollen künftig schneller Hilfe von der Bundeswehr bekommen.
In den USA hat das Parlament dafür gestimmt, dass die Epstein-Akten veröffentlicht werden. Der Investmentbanker Jeffrey Epstein hat jahrelang einen Missbrauchsring betrieben und auch selber Frauen und Kinder missbraucht. Und er hat sich vor einigen Jahren im Gefängnis das Leben genommen. Die Frage dahinter ist, ob Donald Trump von den Straftaten gewusst hat. Die beiden waren nämlich befreundet. Ob dazu überhaupt was in den Akten steht, ist aber unklar. Aber Trump hatte lange Zeit versucht, die Akten unter Verschluss zu halten.
Im Weltall gibt es deutlich mehr militärische Störversuche von China und Russland als bisher angenommen. Das haben WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung herausbekommen. Auch die Bundeswehr sagt, ja, solche Aktionen haben zugenommen. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass GPS-Signale gestört werden oder Daten, die über andere Satelliten laufen, bewusst abgehört werden.
Und ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York für umgerechnet 204 Millionen Euro versteigert worden. Das Werk mit dem Namen Bildnis Elisabeth Lederer ist damit das zweiteuerste Werk der Kunstgeschichte, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde. Das teuerste war ein Jesusporträt von Leonardo da Vinci, für umgerechnet fast das Doppelte. Um das Klimt-Gemälde ist 20 Minuten lang geboten worden und wer es am Ende gekauft hat, wissen wir nicht, also zumindest bis jetzt. Auf dem Bild hat Klimt die Tochter von einem für ihn sehr wichtigen Geldgeber in einem weißen chinesischen Kleid gemalt.
Die nächste Geschichte, die hat mir echt total zugesetzt, als ich die gelesen habe. Es gibt ein Containerschiff mit tausenden Rindern an Bord und die sollten eigentlich in der Türkei an Land gehen, weil aber offenbar Dokumente fehlen, wurden die nicht reingelassen. Das heißt, die Tiere werden jetzt wohl elendig auf dem Schiff sterben.
Tja, und zum Teil sind sie auch schon gestorben. Schon auf der Fahrt sollen nämlich ungefähr 140 Kälber geboren worden sein, von denen aber offenbar auch schon viele gestorben sind.
Ja, weil das Ganze hat schon eine längere Vorgeschichte. Schon Mitte September war das Schiff aus Uruguay, also Südamerika, aufgebrochen. An Bord dann eben tausende Zuchtrinder. Und dann dauert es ja, bis so ein Schiff ankommt bei so einer Strecke. Also in diesem Fall hat das rund einen Monat gedauert.
Und vor der Küste der türkischen Stadt Bandırma haben die türkischen Behörden die Rinder dann nicht an Land gelassen, weil Chips und Ohrmarken gefehlt haben, so heißt es. Und einige Tiere stimmten wohl auch nicht mit den vorher eingereichten Importlisten überein. Die 15 türkischen Unternehmen, die den Import der Tiere beantragt hatten, die haben vergeblich dagegen Einspruch eingelegt.
So, das hat dann dazu geführt, dass die Tiere wochenlang an Bord festgesessen haben schon mal. Anfang der vergangenen Woche durfte das Schiff dann kurz in der Türkei andocken, damit die Vorräte auffüllen können, also Heu, Futter, Wasser und so. Aber jetzt ist das Schiff auf dem Rückweg nach Uruguay, weil, ne, kommt ja nicht rein und kommt da voraussichtlich Mitte Dezember an.
So, und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Katastrophe ist. Der Schiffseigentümer soll sich selbst an die Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation gewendet haben. Die hat dann Alarm geschlagen und unter anderem gesagt, dass die aufgestockten Vorräte wohl nicht reichen werden für diese lange Rückfahrt.
Und nicht nur Futter und Wasser ist da ein Problem. Die Tiere stehen auch seit Monaten in ihren eigenen Exkrementen, sodass die Belastung mit Ammoniak total hoch ist. Unter Deck kommt ja auch nicht genug frische Luft an und die Crew, die weiß auch nicht, die ist dafür nicht ausgebildet, wie die Tiere in so einer Situation überhaupt versorgen soll.
Außerdem sind wohl auch etwa die Hälfte der Tiere schwanger und unter diesen stressigen Bedingungen haben die wahrscheinlich Fehlgeburten. Die Crew kann die Tiere auch nicht melken. Bei den Muttertieren, bei denen die Kälber auf dem Schiff schon gestorben sind, entzünden sich dann deswegen wahrscheinlich auch die Euter.
Boah, ganz, ganz furchtbar alles. Ja. Und die Tierschutzorganisation geht deshalb auch davon aus, dass die meisten, wahrscheinlich sogar alle Tiere, die Rückfahrt nach Uruguay nicht überleben werden. Und tote Tiere, die werden auf See oft einfach über Bord geworfen, sodass das Schiff Mitte Dezember wahrscheinlich oder vielleicht sogar auch leer ankommen wird.
Tierschützer kritisieren schon seit langem solche lebenden Transporte auf See und fordern deshalb, dass sie verboten werden. Sowas wie jetzt in der Türkei da passiert ist, das gab es nämlich in der Vergangenheit immer mal wieder. Zum Beispiel 2021, als der Suezkanal blockiert war, da sind mehrere Schiffe stecken geblieben. Die hatten auch lebende Schafe und Rinder an Bord.
In der EU gibt es Tierschutzregeln für den Transport, aber in unserem Fall jetzt spielt das ja keine Rolle, weil es ja nicht EU-Staaten sind. Tierschützer haben die EU-Kommission aber wohl um diplomatische Hilfe gebeten, damit die versucht, darauf hinzuwirken, dass die Rinder doch noch irgendwo in Europa entladen werden können.
Es gibt ja immer wieder diese Schlagzeilen über den Amateurfußball, wo es um Gewalt geht. Ich spiele ja selber auch Fußball in der Kreisliga. Ich kenne sowas auch, also Pöbeleien, manchmal auch Handgreiflichkeiten und Spielabbrüche. Das kommt sehr selten vor, aber es kommt vor, das stimmt. Aber noch schlimmer als bei uns Erwachsenen ist sowas, finde ich, im Kinder- und Jugendbereich, dass es da zu Gewalt kommt, also verbal oder sogar körperlich. Das ist, glaube ich, komplett inakzeptabel.
Ja, absolut, nicht nur glaube ich, genau. Zumal das bei den Kleinen ja meistens sogar eher von den Eltern ausgeht, ne? Also Janelle aus Bergkamen hat das auch schon erlebt.
Also bei meiner früheren Mannschaft war da so ein Vater von einem Spieler von uns, der hat die ganze Zeit seinen Sohn angeschrien und unser Team angeschrien und das hat sehr genervt und der Sohn von ihm hat dann auch geheult und alles.
Da muss ich daran denken, ich war vor einem halben Jahr, glaube ich, auch mal irgendwie zufällig bei einem E-Jugendspiel gucken. Da war auch so ein Betreuer, der total drüber war, wie der die Kleinen da teilweise angekackt hat. Da dachte ich auch, was geht denn hier ab? Ey? Das ist doch nicht die Champions League, das sind Kinder, diese neun oder so. Halt mal einen Ball flach.
Also wie bei Janelle. Der spielt inzwischen beim SuS Runte im Bergkamen im Ruhrgebiet und da kommt sowas nicht mehr vor. Oder soll zumindest nicht mehr vorkommen. Sein Verein hat nämlich gestern einen Preis vom Stiftungsnetzwerk Fußball stiftet Zukunft bekommen. Und zwar für ein besonderes Projekt, das heißt Trainer, Eltern, Kind.
Genau, der Verein hat dieses Projekt ins Leben gerufen, um den Kindern zum Beispiel beizubringen, dass sie pünktlich zum Training kommen und fair miteinander umgehen und den Trainern, wie sie zum Beispiel Elternabende oder Konfliktgespräche abhalten sollen. Andreas Becker hat das Konzept mitentwickelt. Er trainiert die D-Jugend beim SuS Runte, also das sind die 11- bis 12-Jährigen.
Ich habe gerne ein faires Spiel, ohne Theater, ohne Gemecker mit Schiedsrichtern, Eltern und sonstiges. Und da sind Regeln für die Kinder entstanden. Wir haben aber auch auf dem Elternabend Regeln für die Eltern festgelegt, dass an der Seite zum Beispiel nur die Trainer reinrufen und die Eltern gerne motivieren können, anfeuern können. Aber es soll bitte keine Kritik sein, sondern es wird darauf Wert gelegt, dass die Kinder Spaß haben am Spiel.
Und der Verein hat auf seiner Website auch eine eigene Elternseite. Und darauf ist zum Beispiel ein Video, in dem Kinder ganz gezielt die Eltern ansprechen, damit die es bei den Spielen ein bisschen entspannter angehen lassen, damit der Spaß im Vordergrund steht. Das hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Ich mag es wirklich nicht, wenn ihr bei einem Spiel laut seid und mir Anweisungen gebt. Das lenkt mich ab. Unsere Trainer helfen uns mit ihrem Coaching.
Ich mag es nicht, wenn ihr mich oder meine Mitspieler runtermacht oder sogar wütend seid, wenn ein Pass mal daneben geht.
Ich fühle mich unwohl, wenn ihr mit anderen Zuschauern, dem Gegner oder dem Schiedsrichter laut schimpft.
Man muss dazu sagen, dass nicht nur der SuS Runte aus Bergkamen sich über das Thema Gedanken gemacht hat. Auch der DFB, also der Fußballverband, macht das schon seit Jahren.
Das stimmt, ich kenne das aus dem Kinderbereich bei uns im Verein. Bei den Kleinen gibt es keine Schiris mehr, die Spieler und Betreuer, die regeln das alles selbst. Mhm. Und die Eltern müssen zum Beispiel auch einen Mindestabstand zum Feld halten. Und inzwischen ist auch die Spielform geändert worden. Man hat bei den Kleinen nicht mehr so ein einziges Spiel, sondern mehrere kurze an einem Tag, wie so eine Art Miniturnier. Und dadurch soll ein bisschen der Druck genommen werden, dieses eine Spiel pro Tag gewinnen zu müssen. Es gibt dann auch keine richtige Tabelle mehr. Also das Ziel ist klar, da kommt dann so ein bisschen Entspannung rein und die Kinder sollen einfach mehr Freude am Fußballspielen selbst haben.
Wir haben jetzt noch eine gute Nachricht für alle Apfelallergiker. In Europa sind das nämlich geschätzt etwa 2-3% aller Menschen. Und wenn die in einen Apfel beißen, gibt es so ein Kribbeln auf der Zunge oder so ein Brennen und die Lippen schwellen an. Jetzt aber gibt es 2 neue Apfelsorten, die das gar nicht mehr auslösen.
Genau, deutsche Wissenschaftler aus München, Osnabrück und Berlin haben neue Apfelsorten gezüchtet, diese beiden, und zwar ohne ein bestimmtes Protein, das diese Symptome hauptsächlich auslöst. Die sind jahrelang getestet worden, diese Äpfel, und jetzt gibt es sie auch endlich im Handel zu kaufen. Im Moment noch nur in ausgewählten Discountern und Supermärkten, aber in den nächsten 3 Jahren soll die Ernte verzehnfacht werden.
Ja, und wenn ihr jetzt betroffen seid oder jemanden kennt, ne, die Wissenschaftler empfehlen, nicht einfach herzhaft reinbeißen, sondern erstmal vorsichtig probieren. Also zuerst mal mit den Lippen berühren zum Beispiel und sich dann rantasten, weil es gibt keine Garantie, dass Allergiker nicht darauf reagieren. Also kann immer noch sein. Ne?
Genau, ja. Aber immerhin haben Apfelallergiker jetzt wenigstens auch die Chance auf den Genuss eines Apfels. Und an euch alle können wir nur sagen, genießt den Mittwoch. Morgen hat Tanja dann Magda an ihrer Seite. Ich bin bald auch wieder da. Bis dahin sage ich schon mal auf Wiederhören.
Macht's gut. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.